drehen wir die Verhältnisse doch einfach mal um. Wir schreiben das Jahr 2010, die Weltbevölkerung zählt mittlerweile auf 7 Milliarden Menschen, bereits 1,5 Milliarden mehr als 1994. Gleichzeitig werden die Ressourcen immer begrenzter. Um einen konsequenten Beitrag zur Reduzierung der Weltbevölkerungszahl zu leisten, beschließt die BRD-Regierung das folgende integrierte Familienplanungsprogramm. Als Sollgröße wird die Ein-Kind-Familie festgeschrieben. Größere Familien werden durch höhere steuerliche Abgaben oder Lohnkürzungen benachteiligt. Kreditvergabe und Grunderwerb werden gekoppelt an die Auflage zur Teilnahme am Familienplanungsprogramm. Günstige Kredite und finanzielle Anreize erhalten dagegen kinderlose Personen und Paare, sterilisierte Frauen und Männer sowie Frauen, die Langzeitverhütungsmittel wie Norplant oder den Antischwangerschaftsimpfstoff anwenden. In den wachsenden Slums am Rande der BRD-Großstädte werden Gesundheitsposten eingerichtet, die kostenlose Sterilisation anbieten. Angewandt auf die BRD im Jahre 1994 erscheint dieses Szenario natürlich völlig absurd. Einzelne Maßnahmen wie höhere Steuern und Lohnkürzungen für große Familien sind aber durchaus in einigen Ländern der sogenannten Dritten Welt bittere Realität. In der BRD geht die Tendenz seit vielen Jahren in entgegengesetzte Richtung. In einem immer mehr nach rechts abrutschenden Klima wird Stimmung gemacht für die Produktion deutschen Nachwuchses gegen die vermeintliche Überfremdung der hiesigen Gesellschaft. In diesem Trend liegt übrigens auch der kürzlich von Familienministerin Rönsch geäußerte Vorschlag, Kinderlose sollten zugunsten der Familien zukünftig mehr Steuern zahlen. Solche Art Vorschläge haben eine lange und schöne Tradition. Am 28. Juni 1933 forderte Reichsinnenminister Wilhelm Frick auf der ersten Sitzung des Sachverständigenbeirats für Bevölkerungs- und Rassenpolitik eine sozialpolitische Wende. Er beschwor die vermeintlichen Gefahren für den Bevölkerungsbestand infolge der, Zitat, Überalterung und Vergreisung, infolge der Rassenmischung und der überdurchschnittlichen Fortpflanzung der schwachsinnigen und minderwertigen Personen. Die Lösung sah der Minister in einem Familienlastenausgleich. Das hieß konkret Einsparungen bei den sogenannten rassisch Minderwertigen, bei den Arbeitslosen, Invaliden, Kranken, Armen, Ledigen und Kinderarmen zugunsten der deutschen, tüchtigen, erbgesunden und kinderreichen Familien. Und auch heute wird innerhalb der BRD entlang rassistischer Kriterien entschieden, wer sich vermehren soll und wer bitteschön nicht.
Im Hinblick auf das immer wieder angeführte Argument, die Ressourcen seien nun mal in Relation zur wachsenden Weltbevölkerung begrenzt, entpuppen sich die Bemühungen, die Nachwuchsproduktion in den Ländern der sogenannten Ersten Welt ankurbeln zu wollen, als völlig unlogisch. Warum sollten sich gerade diejenigen in den Industrieländern verstärkt vermehren, die 80% aller weltweiten Ressourcen verbrauchen? Aber mit Logik kommen wir in der hitzigen Debatte über die sogenannte Bevölkerungsexplosion auch nicht sehr weit. Auch die von weiten Teilen der Öffentlichkeit vertretene These, es gäbe nicht genügend Nahrungsmittel, um die wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, ist schlichtweg falsch. Selbst führende Bevölkerungsforscher wie Professor Birk von der Universität Bielefeld stellen fest, dass die Ackerböden der Erde ausreichen, um das Doppelte und das Dreifache der Weltbevölkerung zu ernähren. Zu oft werden in der Diskussion über Bevölkerungspolitik Ursache und Wirkung miteinander verwechselt. Armut und Hunger sind Produkt ungleicher Verteilung von Boden und Reichtum, aber sicher nicht Ergebnis einer zu hohen Geburtenrate.
Seit 1974 finden in 10-jährigem Abstand Weltbevölkerungskonferenzen der Vereinten Nationen statt. In diesem Jahr ist es wieder soweit. Im September wird sich in Kairo die politische und wissenschaftliche Elite wieder mal zusammensetzen, um nach Lösungen zu suchen für die vielbeschworene Bevölkerungsexplosion. Seit Ostern treffen sich im New Yorker UN-Hauptquartier Delegationen aus rund 160 Staaten zur entscheidenden Vorbereitungstagung. Diskutiert werden soll das bereits als Entwurf vorliegende Schlussdokument der Weltbevölkerungskonferenz. Neben den offiziellen Regierungsdelegationen sind auch Vertreter und Vertreterinnen von NGOs, das sind die regierungsunabhängigen Organisationen, geladen. Zur Vorbereitung des Kairoer Abschlussdokuments haben alle Länder einen nationalen Bericht vorgelegt. In der nationalen Kommission, die den BRD-Bericht ausgearbeitet hat, waren, wie nicht anders zu erwarten war, ausschließlich etablierte Organisationen, Bundesinstitute und Ministerien, Stiftungen und unter anderem die beiden großen Kirchen vertreten. Linke und feministische Gruppen waren, wie ebenfalls zu erwarten war, nicht vertreten. Der Bericht empfiehlt eine entwicklungspolitische Doppelstrategie, das heißt Maßnahmen wie Armutsbekämpfung und infrastrukturelle Verbesserung auf der einen Seite, der verbesserte Zugang zu Familienplanungsdiensten auf der anderen Seite. Außerdem wird Stellung genommen zur bundesdeutschen Bevölkerungsentwicklung. Deutschland ist kein Einwanderungsland, soll nach Willen der Regierung eine zentrale Aussage in der deutschen Position sein. Diese Position stieß jedoch auf heftigen Protest der zur Vorbereitung der Weltbevölkerungskonferenz geladenen NGOs. Der progressive, ach so frauenfreundliche Charakter des nationalen Berichts wird von den Herren, die an der Vorbereitung für Kairo beteiligt waren, in höchsten Tönen gelobt. Und so ein Lobeslied wollen wir kurz einspielen, und zwar von Herrn von Kuge vom Bundesamt für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden.
Die Frauenposition ist stark auf der Kairoer Konferenz repräsentiert. Ich glaube, man kann das sagen. Wenn Sie das Thema zum Beispiel Forced Sterilization ansprechen, ich glaube, man darf sagen, dass die Exzesses, ja, die Übertretungen auf dem Gebiet der Familienplanung, dass diese Tage sind weitgehend vorbei, ja, jedenfalls im großen Stil. Sie haben also nicht mehr diese Massenübertretungen und die einstmals, sagen wir mal, in Teilen Indonesiens oder auch in Indien, das ist heute nicht mehr der Fall. Dazu ist die Rolle der Frau heute zu stark, und ich glaube, das Verständnis und die Korrekturen auf diesem ganzen Gebiet, die vorgenommen worden sind, einfach zu weit fortgeschritten.
Eine deutlich andere Position vertritt die Feministin Ulrike Schatz. Sie ist Filmemacherin, lebt in Hamburg, ist außerdem Mitarbeiterin bei FinRage. FinRage ist die Abkürzung für Feministisches Internationales Netzwerk des Widerstandes gegen Gen- und Reproduktionstechnologien, ewig langer Name. Diese Organisation gibt es seit 1984 und sie arbeitet auch unter anderem zum Thema Bevölkerungspolitik. Die Koordination von FinRage liegt wechselnderweise in verschiedenen Ländern, in diesem Jahr in der Bundesrepublik, und wird geleistet von vier Frauen, und eine davon ist eben Ulrike Schatz. Im Vorfeld der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo in diesem Jahr hat im vergangenen Jahr im Dezember in Bangladesch ein internationales Frauentreffen stattgefunden, und die Idee von diesem Treffen war ja, eine Gegenposition zu Kairo zu entwickeln. Du warst ja bei dem Treffen dabei, kannst du kurz erzählen, was dort so diskutiert wurde?
Ja, also in Comilla in Bangladesch haben sich 61 Frauen aus 23 Ländern getroffen. Und diese Frauen, die arbeiten alle in Gruppen in verschiedenen Ländern, auch zum Thema Bevölkerungspolitik, oder sind direkt irgendwie so direkt irgendwie gegen Familienplanungsprogramme. Und es war das Ziel dieses Symposiums, dass eine Erklärung erarbeitet und verabschiedet wird, in der ganz eindeutig ein Standpunkt gegen internationale Bevölkerungspolitik entwickelt wird. Ganz interessant war, dass zum ersten Mal auf der Konferenz über Sprache gesprochen worden ist, weil es sowohl im Abschluss Bericht jetzt also für die Kairoer Konferenz als auch in anderen Publikationen von aus bevölkerungspolitischen Institutionen deutlich wird, dass die Sprache, also die da benutzt wird, irgendwie ganz fortschrittlich ist und dass teilweise sich die Texte ungeheuer frauenfreundlich anhören und überhaupt nicht mehr natürlich von Zwangsmaßnahmen oder solchen Dingen geredet wird oder von demografischen Zielsetzungen, die ja irgendwie bevölkerungspolitischen Programmen eigen sind, sondern von, es wird mit Begriffen gesprochen wie Reproductive Rights oder es wird auch nicht mehr ganz selten der Begriff überhaupt Familienplanung benutzt, sondern der Begriff Familienwohlfahrt. Also es wird sehr stark versucht, den ganzen Programmen ein positives Image zu geben.
Ja, deutet diese Begrifflichkeit denn tatsächlich auf eine neue Trendwende hin oder versteht ihr das eher als Verschleierung altbekannter Konzepte?
Also unsere Position ist da, dass wir schon denken, dass sich in den Programmen zwar im also in der Umsetzung was geändert hat, aber in der Zielsetzung nicht, weil nach wie vor geht es ja irgendwie so darum, dass also die Bevölkerungswachstumsraten zu reduzieren und also den Frauen wird ja nach wie vor erzählt, dass weniger Kinder ihnen ein besseres Leben bringen und ich denke, dass einfach die Methoden geändert worden sind und dass die Zielsetzung aber die gleiche geblieben ist. Und also auch wenn man zum Beispiel sieht, welche Verhütungsmittel in diesen Programmen neuerdings verwendet werden oder eingesetzt werden, dann sind es eben überhaupt keine Verhütungsmittel, die von den Frauen selber kontrolliert werden können, sondern die darauf angelegt sind, möglichst lange zu wirken und die also möglichst die Kontrolle nicht bei den Frauen lassen, sondern eigentlich bei den, also denjenigen, die sie einsetzen, also den Ärzten oder ja, den Medizinern. Also zum Beispiel gibt es ja dieses Norplant, ein hormonelles Verhütungsmittel. Das sind 5 Stäbchen, die unter die Haut eingepflanzt werden und also über ein Jahr, über 5 Jahre wirken. Und dann gibt es also diese Forschung an dem Antischwangerschaftsimpfstoff, der eben auch über ein Jahr lang wirken soll und der von der Frau überhaupt nicht selber abgesetzt werden kann.
Nochmal zurück zum Frauentreffen in Bangladesch. Ist es euch im Verlauf der Diskussion gelungen, eine gemeinsame Position zu entwickeln?
Das war also sehr schwierig, die ganzen Aspekte zusammenzubringen. Und dieses ganze Thema Bevölkerungspolitik ist ja ein ungeheuer breites Feld. Und also es wurden auch Themen einbezogen wie GATT oder also die Praxis des Internationalen Währungsfonds. Und wir haben es dann aber schlussendlich geschafft, eine Erklärung zu verabschieden. Und diese Erklärung wird jetzt eben international auch verschickt und ist jetzt auch in einem Diskussionsprozess, also auf der Vorbereitungskonferenz in New York, also wird die verteilt und ist auch auf der einer Konferenz, einer internationalen Konferenz in Rio de Janeiro diskutiert worden, die im Januar dieses Jahres stattgefunden hat.
Werden auf dem im Augenblick tagenden Vorbereitungstreffen in New York auch Frauen aus diesen Zusammenhängen, aus feministischen Gruppen oder Organisationen teilnehmen?
Also ich denke, dass von den vielen NGOs, die da versammelt sind, ich weiß gar nicht, also wie viele das diesmal sind, ich weiß, dass auf der letzten Vorbereitungskonferenz in New York waren es ca. 400 NGOs und es ist so, dass von diesen NGOs, also es sind hauptsächlich NGOs, die, also zum Beispiel die NGOs, die aus Indien kamen, waren zu 90% Familienplanungsinstitutionen, also nicht unbedingt fortschrittliche Gruppen. Und es ist so, dass mehrere Frauen, die auch in Comilla waren, sich an der Diskussion beteiligen werden in New York.
Ja, in New York soll ja jetzt der Entwurf für die Abschlusserklärung in Kairo diskutiert werden. Und nach dem, was ich bisher so gelesen habe, gibt sich dieser Entwurf einen ziemlich liberalen und auch vielleicht frauenfreundlichen Anstrich. Da wird dann gesprochen von Verbesserung der Lebensbedingungen in den Ländern des Südens, von Maßnahmen wie Armutsbekämpfung, Gesundheitsversorgung, Elementarbildung und auch von der Stärkung der Autonomie von Frauen ist die Rede. Wie ist so eure Position zu diesem Entwurf? Wie schätzt ihr ihn ein?
Ja, ich denke, dass das neue Schlagwort oder das viel benutzte Wort ist Empowerment von Frauen und dagegen ist eigentlich auch nichts einzuwenden. Es ist nur so, wenn man die Geschichte der bevölkerungspolitischen Praxis betrachtet, also die bevölkerungspolitischen Programme anschaut, die irgendwie so seit dem Zweiten Weltkrieg in der Dritten Welt durchgeführt wurden, dann kann man sich das schwer vorstellen, also dass das jetzt plötzlich alles eine positive Wende hat. Und ich meine, Bevölkerungspolitik hat eine ganz klare Zielsetzung und die Zielsetzung von Bevölkerungspolitik ist nicht Empowerment von Frauen, und sondern ist Reduzierung von Wachstumsraten, und ich denke, dass die Zielsetzung die gleiche geblieben ist. Nur ist es sicherlich so, dass die bisherigen Programme, also zum Beispiel die in Indien durchgeführt wurden, also ja sehr wenig Erfolg hatten und dass also die Zielsetzungen in Indien zum Beispiel nicht erreicht worden sind. Ne? Ich meine, in Indien ist ja, also das ist ja bekannt, dass unter Indira Gandhi diese Massensterilisationen stattgefunden haben, und ich denke schon, dass die Maßnahmen da keinen Erfolg hatten, zeigt einfach auch, dass es also nicht auf die Bedürfnisse der Menschen getroffen ist und dass das einfach irgendwie eine Politik ist, also die über die Köpfe der Menschen hinweg durchgeführt wird und dass es einfach auch nicht die zentralen Probleme, die die Menschen dort haben, aufgreift. Und ich denke, selbstverständlich ist es wichtig, also dass alle Frauen und auch Männer auf der ganzen Welt also gute Verhütungsmittel haben, aber Bevölkerungspolitik ist ja was anderes als Familienplanung.
Ja, heißt es, dass Bevölkerungspolitik mit strategischen bzw. ökonomischen Interessen immer einen Widerspruch darstellt zum Selbstbestimmungsrecht von Frauen?
Also meiner Ansicht nach ist das immer im Widerspruch. Und deswegen also haben wir auch eine sehr kritische Haltung zu dem, was seit circa 1990 so in der internationalen Frauenbewegung sich entwickelt. Also es haben sich ja verschiedene Frauen und Frauengruppen zusammengeschlossen, also vor allem in den Vereinigten Staaten, die eine Art feministische Bevölkerungspolitik fordern, also Familienplanungsmaßnahmen, die eben an den Interessen von Frauen orientiert sind, die also ohne Zwang arbeiten, die aber immer noch im Rahmen also bestehender bevölkerungspolitischer Institutionen und Konzepte durchgeführt wird. Und für uns ist das einfach ein ganz großer Widerspruch, weil wir denken, dass also Bevölkerungspolitik auf einer ganz anderen Seite steht oder auf einem ganz anderen Blatt als sich für Reproductive Rights oder gute Vergabe von guten Verhütungsmitteln oder gute Gesundheitsdienste für Frauen und also Menschen insgesamt einzusetzen.
Soweit das Interview mit Ulrike Schatz aus FinRage. Positionen wie die Ihre werden auf der Weltbevölkerungskonferenz wahrscheinlich nur wenig Beachtung finden und den scheinbar einmütigen Trend hin zu einer frauenfreundlichen Bevölkerungspolitik kaum trüben. Nach Einschätzung von Charlotte Höhn vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung bleiben bis Kairo nur noch zwei Fragen offen.
Wie viele Zuwanderer sind die Industrieländer zu welchen Konditionen aufzunehmen bereit? Und wie viel Geld werden sie in bevölkerungspolitische Aktivitäten für die sogenannte Dritte Welt investieren?
Wie groß die Relevanz der in Kairo verabschiedeten Beschlüsse sein wird, mag noch niemand prognostizieren. Unsere Prognose lautet allerdings, auch wenn sich die Bevölkerungsplane neue frauenfreundliche Begrifflichkeiten angeeignet haben, so ändert sich an den Grundstrukturen noch lange nichts.